Willkommen zur Fachdidaktik der Informatik 3. Heutiges Thema ist Grundlagen von HTML und insbesondere HTML 5. Worum geht es insgesamt? Es geht kurz um die HTML-Entwicklung und Version und dann insbesondere um eben entscheidende Grundkonzepte und den Aufbau von HTML-Dokumenten. Das betrifft sowohl den HTML-Kopf als auch den Körper. Und einige der wesentlichen Elemente, wie zum Beispiel Listen, Links, Sonderzeichen und anderes. Und ein Ausblick in die Sachen, die man alle hätte machen können, die aber hier nicht mehr adressiert werden können. Was hat HTML mit der Lebenswelt unserer Schülerinnen zu tun? Naja, die Schülerinnen nutzen das World Wide Web und Apps, die auf dem World Wide Web letztendlich auch basieren, eigentlich ständig. Egal, ob das Google ist, irgendwelche Webseiten, Infoportale wie tagesschau.de, kicker.de für Sportinteressierte und anderes, Wikis zum Austausch, zum Beispiel über Spiele, also wo ich beispielsweise für Guild Wars Tipps bekomme, wo ich mich über League of Legends informieren kann und ähnliches, Wikipedia als das maßgebliche Online-Nachschlagewerk, aber auch Dienstleistungen wie Discord laufen im Prinzip über Webseiten. Selbst wenn ich sie als App nutze, ist da potenziell noch einiges an HTML auch dabei. Ich kann sie aber halt auch eben im Webbrowser nutzen. All das basiert im Prinzip auf 30 Jahre alter Technik, nämlich HTML und dem Konzept der Webserver. Deshalb schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, was das ist und wie das funktioniert, damit man es dann auch in der Schule gegebenenfalls den Schülern erklären kann. Gegen Ende der 80er Jahre wurde der Bedarf zum Austausch von Daten und auch der Verknüpfung von Daten miteinander deutlicher und wurde auch entsprechend erkannt. Die Keimzellenentwicklung damals war das CERN, das Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, also der Europäische Rat für Nuklearforschung oder Atomforschung, die zwei Standorte hatten in Frankreich und in der Schweiz. Und der entscheidende Wunsch war, dass man die Forschungsergebnisse und aktuelle Daten problemlos innerhalb der Einrichtung teilen kann. Dazu wurde am 3. November 1992 HTML, die Hypertext Transfer Markup Language, erstmals von Tim Berners-Lee als Erfinder am CERN in Genf, also in der Schweizer Filiale, vorgestellt. Wie sah so in etwa die Entwicklung der HTML-Version aus? Für weitere Details verweise auch ich an dieser Stelle auf Wikipedia. Also wie eben schon erwähnt, 3. November 1992 kam HTML, das hatte eine reine Textdarstellung. Am 30. April 1993, also nicht ganz ein halbes Jahr später, gab es HTML mit Attributen. Man konnte Text fett und kursiv beispielsweise setzen und konnte auch Bilder einbetten. Im November des gleichen Jahres, wieder etwa ein halbes Jahr später, gab es geplante Erweiterungen zu HTML+, die wurden aber tatsächlich nie als HTML+ Standard verabschiedet. Wiederum zwei Jahre später kam HTML 2.0 und hat unter anderem Formulare hinzugefügt. Formulare ermöglichten dann zum ersten Mal auch die Interaktivität, dass ich also Daten eintragen kann oder abrufen kann. 1997, zu Beginn des Jahres, kam HTML 3.2. Das hatte beispielsweise dann auch Tabellen dabei. Man konnte Applets, also Java nahm Einzug, einbetten. Und man konnte auch Textfluss um Bilder herum definieren, so wie man das zum Beispiel aus Word kennt. Im Dezember des gleichen Jahres kam mit HTML 4.0 ein entscheidender Standard der Style Sheets, die sogenannten Cascading Style Sheets oder CSS. Die kommen später in einem separaten Foliensatz dran. Skripte und Frames erlaubte. Gegen Ende der 1990er, am 24.12.1999, also Weihnachten, gab es nochmal einige kleinere Korrekturen. 2000 kam dann XHTML, eine Neuformulierung von HTML auf XML-basierten Notationen. Und ein Jahr später XHTML 1.1, was die Sprache in Module aufteilt. Das Ganze wurde dann überarbeitet zu einem XHTML 2.0. Das wurde aber tatsächlich eingestellt mit Blick auf die zukünftig geplante Ersetzung durch HTML 5. Und am 28.10.2014, also vor nunmehr 5,5 Jahren in etwa, kam dann HTML 5 als deutliche Erweiterung und Überarbeitung des HTML-Standards heraus. Es gab dann noch Überarbeitungsfassungen, also die 5.1 Ende 2016 und die 5.2 Ende 2017, die nochmal ein paar kleine Ergänzungen vorgenommen, aber maßgeblich war im Prinzip die Version HTML5. Was ist das Grundkonzept hinter HTML oder generell hinter Markup-Sprachen? Ich habe ein Dokument, zum Beispiel ein Textdokument, und reichere das um Metadaten an, die etwas darüber aussagen, was für Art von Texten ich hier gerade habe. Also ich habe beispielsweise, nicht jetzt auf die Notation achten, etwas, dass ich sage, den folgenden Text bitte fett setzen. Oder dieser Text hier ist eine Überschrift der Ebene 2. An dieser Stelle will ich einen Zeilenwechsel vornehmen. Oder folgende Datei oder folgende URL soll bitte als Medium verlinkt werden. Also nicht einfach als HTTP im Text stehen, sondern als anklickbares Medium dort verlinkt sein. Diejenigen, die beispielsweise schon mal mit LaTeX gearbeitet haben, kennen diese Sachen im Prinzip auch. Also hier würde man zum Beispiel sagen, mitten im Text käme ein, Entschuldigung, das ist nicht lesbar, / Text BF. Das ist Text, Boldface, also fett. Und dann würde man das Wort fett hier zum Beispiel hinschreiben. Überschrift der Ebene 2 wäre zum Beispiel eine Subsection-Befehl und in den geschweiften Klammern würde jetzt die eigentliche Überschrift stehen. Zeilenwechseln HTML wäre einfach, dass man eine Leerzeile lässt zwischen zwei Absätzen, also auch ohne die spitzen Klammern entsprechend und so weiter. Die Metadaten können daher unter anderem auch dazu dienen, Inhalte einzubinden, also Bilder oder Videos entweder zu integrieren oder zu verlinken, die Struktur logisch zu beschreiben, das ist eine Überschrift, das ist kursiv zu setzen, das ist eine Liste, das ist ein Listenelement, aber auch das Layout zu beschreiben. Hier bitte einen neuen Absatz machen, dieser Text fett, dieser Text kursiv, dieser Text fett und kursiv und ähnliches. Beispiele dazu finden sich, wie gesagt, unter anderem in TechLaTeX. Wer TechLaTeX nicht kennt, das ist für das Layout von Dokumenten hervorragend geeignet, insbesondere dann, wenn man als Informatiker, Mathematiker, Physiker zum Beispiel unterwegs ist. Also immer dann, wenn ich besonders viele Formeln beispielsweise habe, ist das in Tech viel einfacher, LaTeX oder LaTeX, wenn man eingeübt ist, ein bisschen viel einfacher und schneller, ordentlich zu schreiben. Es wird automatisch ordentlich gesetzt, als wenn ich das mir im Word-Formel-Editor zusammenbastel. Andere Beispiele sind halt eben XML-basierte Notationen und HTML selber. Zu den Grundkonzepten von HTML. Webseiten sind eigentlich überwiegend in HTML geschrieben. Andere Inhalte, die es dann auch gibt, wie zum Beispiel JavaScript, werden direkt auf dem Client ausgeführt. Zur Markierung eines Elements muss man sich überlegen, wenn ich jetzt einen Befehl habe, um zu sagen, also ich habe hier ein Wort, bla bla bla, und ich will, dass das Wort fett geschrieben wird, dann muss ich mir überlegen, was soll denn um dieses Fett herum stehen, damit klar ist, dass das so gemeint ist, dass das fett geschrieben werden soll. In HTML werden dazu sogenannte Tags verwendet, die von spitzen Klammern, also kleiner Zeichen am Anfang, größer Zeichen am Ende, eingeschlossen sind. Beispiel hier wäre jetzt für fett, könnte man beispielsweise B wie bold verwenden. Dann käme es fett. Jetzt ist das Problem, bold hier sagt, ab hier alles fett. Ich will aber, dass hinter dem fett nicht mehr fett weitergeschrieben wird. Dann gibt es den Schrägstrich hier davor. Also open bold und close bold sozusagen durch den Schrägstrich. Diese Tags können auch Attribute haben, die innerhalb der Klammern angegeben werden und immer die Form haben, Name des Attributs gleich Anführungszeichen, Wert, den das Attribut haben soll. Hier bei dem Beispiel mit dem Bold macht das jetzt leider keinen Sinn, weil bei Bold gibt es in dem Sinne nicht unbedingt ein sinnvolles Attribut. Für die spätere Nutzung mit CSS gibt es ein besonderes Attribut, was sehr wichtig ist, nämlich Class. Class gleich und dann der Key für eine Klasse heißt, formatiere das so, wie für alle Elemente dieser Klasse angegeben in den CSS. Das kommt aber dann, wie gesagt, in dem entsprechenden Foliensatz dran. Wie sieht so ein HTML-Dokument aus? Ein HTML-Dokument besteht prinzipiell im Prinzip aus drei Bereichen. Es besteht als erstes aus der Document Type Declaration. Die gibt an, was für eine Art Dokument das ist. Also dies ist ein HTML-Dokument. Danach kommt der HTML-Kopf. Der Kopf enthält in aller Regel vorwiegend technische oder dokumentarische Informationen, die also sich darüber äußern, was ist der Titel des Dokuments und ähnliches, aber nicht unbedingt im Browser sichtbar sind. Ausnahme, der Titel, der wird meist auf dem Tab des Browsers angezeigt. Und als dritte Komponente, der HTML-Body. Der Body ist der eigentliche Körper, das heißt, das sind die Daten, die in der Regel im Browser zu sehen sind. Da steht wirklich der Inhalt meiner Folie, meiner Seite. Wie sieht so ein HTML-Dokument aus? Ich habe hier oben erstens den Document-Type, kleiner Zeichen, Ausrufezeichen, Doc-Type, HTML heißt, der Dokumenttyp dieses Dokuments ist HTML. Danach kommt das äußerste Tag. Das Dokument fängt an mit HTML, hört auf mit /HTML, also durch den Slash wird es geschlossen. Und ich sage, dieses Dokument ist in Deutsch. Über Lang für Language gleich DE, Deutsch, wird die Sprache festgelegt. Dann der zweite Bereich ist der Head. Der geht auf durch das Tag Head und geht wieder zu durch das Tag /Head entsprechend. Hier lege ich fest, in welchem Zeichensatz das Dokument definiert ist. Zeichenkodierung. Das Character Set hier ist in dem Fall also UTF-8. Und ich gebe den Titel an, der dann im Browser oben auf dem Tab der Seite erscheint. Also Titel dieser Webseite ist kein besonders gutes Beispiel natürlich. Und der zweite große Block hinter dem Head ist dann der Body. Der Body beginnt mit Body und endet mit /Body. Das ist jetzt schon nicht mehr überraschend. Und da drin steht dann der Inhalt. HTML ist, wenn man ähnlich wie LaTeX, wenn man sich ein bisschen eingedacht hat, sehr, sehr einfach zu lesen, weil es sehr, sehr logisch ist. H1 ist ein Heading, also eine Überschrift. Ich entschuldige mich für die nicht so gute Handschrift. Der Ebene 1. Und das geht entsprechend auch weiter über H2, H3 bis zur sechsten Überschrift Ebene H6. Je höher die Zahl, desto tiefer in der Hierarchie. Also wenn man in Kapitel denkt, wäre H1 Kapitel 1, H2 wäre Kapitel 1.1 und H3 wäre Kapitel 1.1.1 beispielsweise. Und hinter dem Hello World als Überschrift oberster Ebene käme jetzt ein P. Was ist denn P? Ein Paragraph. Also ein Absatz mit dem Inhalt My First Hello World Webpage. Zugegebenermaßen ist das Beispiel hier relativ merkwürdig, weil das hier ist Englisch, das hier ist Deutsch und oben steht Deutsch. Also das ist kein unbedingt absolutes Vorbild. Generell, bevor man anfängt mit HTML-Seiten, sollte man sich Gedanken machen über seine Webpräsenz. Wenn ich eine größere Webpräsenz habe, sammeln sich über die Zeit auch relativ viele Dateien an in dieser Webpräsenz. Das sind beispielsweise die Webseiten selber, also die HTML-Seiten. Dazu zählen aber auch Bilder und CSS-Dateien beispielsweise und noch einiges mehr, Videos und sonstige Sachen, die ich habe. Und es ist sehr hilfreich, wenn man von Anfang an eine klare Verzeichnisstruktur anlegt. Zum Beispiel nach Typ. Also es gibt das Verzeichnis HTML für die HTML-Sourcen, ein Verzeichnis IMG für Images, für Bilder und ein Verzeichnis CSS für die Cascading Style Sheets, die Stilangaben. Und oder zusätzlich kann man das nach Zweck machen. Es gibt ein Verzeichnis Auth für die Autorisierung, Session Management und ähnliches, View für die Anzeige, Edit fürs Bearbeiten. Oder wenn ich jetzt an einen Schulnewsletter beispielsweise denke, gibt es ein Verzeichnis News für die News. Es gibt ein Verzeichnis Team für die Vorstellung des Teams und ein Verzeichnis Editing für das Bearbeiten der News oder ähnliches. Also klare Struktur am Anfang ist in jedem Fall sinnvoll. Gerade wenn die Seite wächst, später in den Wildwuchs Ordnung reinzukriegen, ist deutlich schwieriger. Und vor allen Dingen sollte man, wenn man mehrere Projekte auf dem gleichen Server laufen hat, was durchaus üblich ist, auf dem gleichen Webserver, sollte man die von vornherein trennen, also in verschiedene Verzeichnisse packen, sonst findet man nachher überhaupt nicht mehr klar raus, was eigentlich wozu gehört. Ganz allgemein zu Tags ist darauf zu achten, dass man die korrekte Schachtelung von Tags beachtet. Denn, erste Regel, in der Regel muss jedes Tag geschlossen werden. Und zweitens, das Ganze funktioniert nach dem Stack-Prinzip. Also was zuletzt geöffnet wurde, muss auch zuerst wieder geschlossen werden. Ich muss also von innen nach außen mein Dokument schließen. Das zuletzt geöffnete Tag wird als erstes wieder geschlossen. Das äußerste Tag, ganz, ganz außen wäre das HTML. Wenn ich im Körper bin, wäre das Body, wird als allerletztes geschlossen. Also mein HTML-Dokument endet mit /body/HTML. Der Grundaufbau eines Tags, hatte ich schon erwähnt, ist kleiner Zeichen, Name des Tags, dann Attribut gleich in Anführungszeichen Wert, davon eventuell mehrere, vielleicht auch gar keins, und größer Zeichen. Und es gibt dazu aber dann, nachdem hier gegebenenfalls einiger Inhalt steht, auch nochmal das schließende Tag, also Name des Tags, wieder zu. Generell gibt es dafür zwei verschiedene Formen, die man unterscheiden kann. Es gibt das Tag-Paar, das ist das gängige, für Tags mit Inhalt, wie zum Beispiel das P für Paragraph. Da habe ich am Anfang ein P, hier beginnt der Absatz, dann kommt beliebig viel Inhalt und dann kommt /P, hier endet der Absatz. Das heißt, ich habe ein öffnendes Tag, hier beginnt der Absatz und ich habe ein schließendes Tag, hier endet der Absatz. Es gibt aber auch Einzeltags ohne Inhalt, also außer optional Attribute, wie zum Beispiel Zeilenumbruch, der Break, der Zeilenumbruch ist ein Beispiel. Und es gibt aber beispielsweise auch noch HR, hat nichts mit dem Hessischen Rundfunk zu tun, sondern ist die Horizontal Rule, das heißt ein gerader Strich, so hier unten beispielsweise. Das hier wäre eine Horizontal Rule als Beispiel. In so eine Horizontal Rule, in einen horizontalen Strich, kann ich nichts reinschreiben. Das heißt, es gibt kein HR und /HR, sondern es gibt nur HR. Und guter Stil ist, dass man in dem Falle das Tag direkt auch schließt, indem man mit Leerzeichen, Schrägstrich abgetrennt, das direkt dabei schließt. Tags können generell ineinander geschachtelt werden. Zwar nicht alles in allem, also Überschriften in Überschriften macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, aber relativ viel. Ich kann also beispielsweise sagen, ich habe hier im Kontext einen Paragraph, der fängt hier vorne an, hört hier hinten auf. Und dazwischen drin ist ein betontes Wort mit EM und /EM. Was heißt betont? EM steht für Emphasize, betonen. Betonen oder hervorheben und ist ein relativ cleveres, logisches Markup. Hervorheben. So. Cleveres, logisches Markup in dem Sinne, dass es schaut, wie ist der Kontext und nicht den Text pauschal einfach kursiv setzt. Weil wenn der ganze umgebende Text kursiv wäre, würde es ja nicht auffallen, sondern es würde dann das entsprechend anders setzen. Also in einem komplett kursiven Text wäre ein betontes Wort beispielsweise nicht kursiv. In einem normalen Text wäre ein zu betonendes Wort eben kursiv, um es optisch abzuheben. Im Körper gibt es nochmal wieder zwei wesentliche Arten von Elementen. Es gibt Block-Elemente, die einen eigenen Block erzeugen, der den Inhalt enthält. Und es gibt Inline-Elemente, die den Textfluss nicht unterbrechen. Also fangen wir jetzt mal langsam an, uns die einzelnen HTML-Elemente anzuschauen. Und dazu beginnen wir ganz langweilig, aber wichtig, bei dem HTML-Head. Der HTML-Header oder Head fängt an mit dem Head-Tag und endet mit dem /Head und hat nur insgesamt 7 mögliche Elemente, die ich nicht alle unbedingt brauche. Was ich eigentlich immer haben sollte, ist ein Seitentitel, der in Title/Title umgeben ist und meistens in der Titelleiste des Browsers mit angezeigt wird. Ich kann Metadaten einfügen über das Meta-Tag, das hier kein Gegenstück hat, sondern nur Attribute hat. Darauf gehe ich später ein. Ich kann die Basis-URI angeben, indem ich über Base-URL gleich URL eine URL angebe. Die dienen dazu, dass alle Links, die angegeben werden, dann von der Basis-URL ausgehen. Das heißt, ich muss nicht immer komplett davor schreiben, http://www.dasistmeineerstedemoseite.de/irgendwas, sondern ich kann direkt einfach irgendwas angeben und das, die Base-URL, Base-URL wird davor gesetzt. Ich kann Links zu anderen Dokumenten machen. Am wichtigsten ist hier die Form Link. Rel ist die Relationship. Ups, Entschuldigung. Ich muss aufpassen, wo ich hinfasse. Also Relationship oder entsprechend Art der Beziehung ist ein Stylesheet, eine Vorlage, wie das Ganze aussehen soll. Und href ist die Hyperref mit Angabe der URL, wo das Ganze liegt. Dazu mehr, wenn wir uns mit CSS befassen. Ich kann auch JavaScript einbinden, das steht dann als Source Code in der Webseite, im Header in dem Falle, zwischen Script und /Script. Ich kann direkt ein CSS einbinden über Style mit der Angabe Typ oder Type, Englisch ist Text CSS. Jetzt muss hier natürlich auch das Anführungszeichen noch zu, das fehlt. Und dann kommen echte CSS-Befehle /Style. Also Unterschied ist hier, bei Link habe ich eine externe Datei, extern im Sinne von steht in einer anderen Datei. Und bei Style stehen die Angaben direkt im Source dieser Seite. Und es gibt noch die Möglichkeit, externe Objekte über Object-Tag einzubinden. Das ist aber veraltet und sollte man eigentlich lassen. Welche Angaben sind empfehlenswert? Es ist empfehlenswert, die Sprache anzugeben und auch die richtige zu wählen. Also unser Beispiel war da nicht ganz fehlerfrei. Lang für Language gleich und dann der ISO-Code für die Sprache. Der ist eigentlich immer zweistellig. Also das wäre DE für Deutsch, EN für Englisch, ES für Espanol, Spanisch und so weiter. Warum ist das wichtig? Das ist insbesondere für sehbeeinträchtigte Menschen wichtig oder andere, die sich den Text einer Webseite vorlesen lassen wollen, weil sie nicht hinschauen können gerade. Da hilft dem Screenreader nämlich, die richtige Sprache zu wählen und damit die Sachen auch richtig auszusprechen. Ich kann das Charset angeben, um die Codierung der Zeichen festzulegen. Meistens ist das UTF-8. Ich kann einen vernünftigen Titel angeben. Das sollte man in jedem Fall machen. Der wird dann im Tab angezeigt, sodass ich nicht einfach nur sehe, ich habe 20 Tabs auf, sondern auch, was jeder Tab ist, um den richtigen leichter zu finden. Und dieser Titel wird auch bei Bookmarks, Suchergebnissen ähnlich benutzt. Also da sollte man im Eigeninteresse was Vernünftiges verwenden. Bevor ich jetzt zu den wesentlichen Tags von Körper komme, mache ich erstmal eine Pause und kümmere mich um andere Termine und mache nachher weiter. Also bis gleich. So, schauen wir uns nun an, was so wesentliche Tags für den Körper sind. Gleich vorab, wesentlich ist wörtlich gemeint. Ich versuche alles Wesentlichste abzudecken, aber es gibt deutlich mehr, als man hier im Rahmen von so einer kurzen Einheit tatsächlich machen kann. Also zunächst mal kann ich Überschriften haben, die meinen Text gliedern, wie in jedem anderen Text auch. Das sind, wie gesagt, die Headings, also abgekürzt mit H, H1 bis H6 und das sind immer Paare. Also soll heißen, ich habe immer einen H1-Tag, bla bla bla, mein Titel, /H1. Guter Stil ist dabei, keine Ebenen zu überspringen, also nicht beispielsweise von H3 zu H5 zu wechseln. Und zur Erinnerung, H1 ist die oberste Ebene, H6 ist die unterste Ebene. Also je größer die Zahl, desto weiter in der Struktur, desto weiter unten stehe ich. Absätze, Paragraphs werden über das P-Tag und /P für das Ende markiert. Und explizite Breaks, Zeilenumbrüche, werden über BR in der Sonderform, da es kein schließendes Tag gibt, mit dem Leerzeichen Schrägstrich im Tag markiert. Also hier wäre der Text dann in der optischen Ansicht, wenn hier mein Browserfenster ist, würde dann hier im Prinzip im Absatz stehen, ein Absatz mit. Und dann in der nächsten Zeile Zeilenumbruch. unabhängig davon, ob ich hinter dem MIT jetzt genügend Platz gehabt hätte, um Zeilenumbruch noch hinzuschreiben, durch den expliziten Zeilenumbruch wandert es in die nächste Zeile. Ich kann Text betonen, das hatte ich schon erwähnt, über EM für Emphasize, und ich kann ihn auch stark betonen über Strong. Emphasize Text wird meistens kursiv gesetzt, außer er ist in einer kursiven Umgebung, dann wird er eben nicht kursiv gesetzt. Und Strong Text wird in aller Regel fett gesetzt. Ich kann das Ganze auch kombinieren, also ich kann auch EMA Strong B und jetzt Strong zu und EM zu haben in einem Absatz. Das ist jetzt ein bisschen rausgerutscht. Dann habe ich, jetzt wird es ein bisschen schwierig, ein angedeutetes kursives A, ein angedeutetes kursives und fettes B und ein kursives C. Also alles kursiv von dem A bis zum C, aber das B zusätzlich noch fett gesetzt. Zweite sehr wichtige Ressource sind Hyperlinks. Hyperlinks verweisen auf eine andere Ressource, eine andere Webseite, ein Video oder ähnliches und haben die Form A. Wieso A, wenn hier von Hyperlinks die Rede ist? Ganz einfach, weil es sich um den Ankerpunkt für einen Link handelt. href ist die Hyperref, also die Hyperreference. Das will aber niemand ausschreiben, also deshalb nur href. Und dahinter kommt dann Gleichheitszeichen, Anführungszeichen und die Zieladresse. Also aus dem A, href, https, www.google.com, Google slash A würde dann im Prinzip einfach der Text Google. Und wenn alles normal eingestellt ist, wäre der blau und unterstrichen. Und wenn ich draufklicke, lande ich auf www.google.com. Href gleich Target gibt, wie gesagt, an, was die Zielseite oder Ressource ist. Ich habe hier die Wahl, eine vollständige URL wie oben anzugeben oder auch lokale Pfade, wie zum Beispiel ein Verzeichnis nach oben und dort dann die Datei a.html. A, wie gesagt, steht für Anchor. Ich kann hier auch mit Attributen arbeiten. Ich kann ein ID als Name verwenden, das beispielsweise über die Notation Hashtag Name nachher dann auf die URL zugegriffen wird. Das erlaubt es mir beispielsweise, innerhalb einer Seite in einen bestimmten Absatz zu springen. Ich kann über Tab-Index und Angabe einer Zahl sagen, in welcher Reihenfolge durch das wie oft Drücken der Tab-Taste, also Tabulator-Taste, käme ich denn zu diesem Ziel. Also kann sozusagen priorisieren, wenn jemand über Tab über alle Links gehen möchte, wann erscheint dieser Link. Ich kann einen Title angeben. Das funktioniert nicht für mobile Geräte aus gutem Grund, aber bei normalen Geräten, wenn die Maus auf dem Link ruht, also sich über den Link bewegt, ohne dass geklickt wird, wird angezeigt dieser Titel statt der URL. Bei Mobilgeräten funktioniert das deshalb nicht, weil ein Schweben des Fingers über dem Text oder ein Klicken auf den Text nicht unbedingt gut unterschieden wird. Und es gibt die Möglichkeit, über Download zu sagen, wenn du auf diesen Link klicken willst, dann wird stattdessen ein Dialog zum Speichern des Ziels angezeigt. Zu den URLs. Ich habe verschiedene Arten, wie ich die URLs angeben kann. Ich kann absolute und relative URLs angeben. Eine absolute URL ist eine vollständige Angabe. Das heißt, sie beginnt mit dem Protokoll HTTP oder HTTPS, je nachdem, ob die Webseite verschlüsselt ist, HTTPS für secure oder nicht. Ein Beispiel wäre also HTTPS moodle.informatik.theodarmstadt.de ist eine absolute URL. Relative URLs geben nur einen Pfad vom aktuellen Ort aus. Achtung, das, was hier steht, ist eine absolute URL. Das hier ist eine absolute und ist gedacht als Basis. In dem Fall. Also wir unterstellen für das Folgende, ich befinde mich gerade auf example.org im Verzeichnis path in der Datei index.html. Und habe jetzt die Möglichkeit zu verweisen auf otherpage.html, dann heißt das, diese Seite im gleichen Verzeichnis, also www.example.org-Webserver, Path und dort die Datei otherpage.html. Oder Punkt, Punkt, Schrägstrich, andere Verzeichnisangaben, Sample HTML, dann heißt das ein Verzeichnisebene nach oben, also einmal hoch. Und dann abbiegen in das Parallelverzeichnis dir und dort Sample HTML, das wäre dann also dir Sample HTML direkt im Wurzelverzeichnis von Example. Oder ich kann auch über den Slash am Anfang sagen, ab der Wurzel des Webservers, also example.org/index.html direkt auf der Startseite dieser Webpräsenz. Standardmäßig werden die Ziele eines A-Tags blau und unterstrichen dargestellt. Das kennt jeder von euch. Ich habe aber die Möglichkeit über CSS, wie gesagt, nächster Foliensatz, das auch beliebig anders darzustellen. Wichtig ist, dass man den Inhalt des HTML-Links sinnvoll wählt. Was man leider viel zu oft sieht, ist so etwas wie Regelungen zur Prüfung finden Sie hier und hier ist dann der Link. Und das sollte man vermeiden. Macht das bitte nicht. Besser ist, das Ganze einfach umzuformulieren. Lesen Sie auch die Regelungen zur Prüfung. Sagt im Prinzip genau das Gleiche aus. Aber hier ist Regelungen zur Prüfung der Link. Das heißt, wenn ich sehe, Regelungen zur Prüfung ist ein Link, dann weiß ich auch ganz genau, was ich erwarte. Den Text oben kann man nicht einfach umformulieren, weil wenn ich jetzt hier oben im Beispiel einfach Regelungen zur Prüfung schreiben würde, und das wäre jetzt mein Link, und dahinter kommt dann finden Sie hier, dann ergibt das irgendwie keinen wirklichen Sinn, was das jetzt eigentlich heißen soll. Warum ist das so wichtig? Man könnte jetzt sagen, völlig kleinkariert. Nein, ist es nicht. Wenn ich sehbeeinträchtigte Menschen habe, die einen Screenreader benutzen, der ihnen also den Bildschirminhalt vorliest im Prinzip, dann kriegen die auch für die Navigation die Text der Links vorgelesen. Nur was hilft ihnen das, wenn der Screenreader sagt, in diesem Dokument befinden sich 8 Links, hier, 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 hier und hier. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier jeweils bedeutet und wo es mich hinführt. Wenn der Screenreader dagegen sagt, die Links führen zu Regelungen zur Prüfung, Anerkennung von Leistung, Krankschreibung, Abschlussarbeit, dann weiß ich ganz genau, welcher Link wohin führt und welcher davon der ist, den ich tatsächlich verwenden will. Außerdem ist es auch für alle Leser deutlich besser. Ich denke mal, wenn man das auf der Folie sieht, ist es auch klar, wenn ich das erste Beispiel lese, Regelungen zur Prüfung finden Sie hier, geht meine Aufmerksamkeit auf das hier. Ich muss ja auch dahin klicken, aber ich muss erst nochmal den Satz davor lesen, um rauszukriegen, was hier jetzt eigentlich ist. Im anderen Fall, Regelungen zur Prüfung, sehe ich sofort, da ist ein Link, Regelungen zur Prüfung, okay, ist aus dem Kontext vollkommen klar, was da wohl dahinter steckt. Ganz anderes Thema, Listen. Listen braucht man relativ häufig. Es gibt verschiedene Formen in HTML. Wir fangen mal mit der einfachsten Form an, nämlich der Aufzählungsliste einer sogenannten Unordered List. Unordered List heißt UL. HTML ist sehr platzsparend. Die entsprechend List-Items, Listen-Elemente hat. Und List-Items sind dann LIs. Das heißt, ich habe außen das Tag UL, Unordered List, und Slash UL. Und innen drin habe ich meine einzelnen List-Items, LI und Slash LI. Und wenn ich das so angebe, kriege ich im Prinzip die gleichen Bullet Points wie hier. Ich kriege das Bullet Point erster Aufzählungspunkt und so weiter. Und ich kriege einen Bullet Point zweiter. Also es geht hier nicht darum, ob das jetzt besonders sinntragende Beispiele sind, sondern einfach nur die Notation kennenzulernen. Das Gegenstück zur Aufzählungsliste ist die nummerierte Liste, die Ordered List. Ups, wenn ich eben bei Unordered List war, ist es eben die Ordered List, OL, geöffnet mit OL, geschlossen mit Slash OL, aber ebenfalls nur mit Listenelementen. Und hier werden die einfach standardmäßig nummeriert. Das heißt, ich kriege ein erstens, und das ist jetzt ein bisschen unglücklich geschrieben, erster Aufzählungspunkt, und ich kriege ein zweitens, und da steht nochmal zweitens drin. Also in dem einen Fall, unordered, kriege ich die Aufzählungspunkte, wie ihr die aus Word & Co. kennt, und bei ordered list kriege ich eben automatisch durchnummeriert erstens, zweitens. Wenn ich Navigation machen will, bildet sich an, statt UL NAV zu verwenden für Navigation, weil die Screenreader damit die Möglichkeit haben, direkt klar zu erkennen, dass es sich hier um Navigation handeln soll. und das entsprechend passend berücksichtigen. Also statt UL schreibe ich hier NAF. Der Rest bleibt im Prinzip gleich. Nur, dass ich hier dann noch AHrefs meistens reinsetze für die Navigation. Also das ist ein Anchor mit einer Hyperref auf Start-HTML. Titel davon so sein Startseite und dann endet der Anchor. Und im anderen Fall gehe ich einen Verweis auf About-HTML über und mit dem Text über uns entsprechend an. Es gibt auch die Möglichkeit, Listen innerhalb eines Listenelements der anderen Liste zu schachteln. Ein Beispiel hier wäre eine Unordered List, also mit Bullet Points, mit dem List-Item Fachdidaktik der Informatik. Also hier kommt dann Fachdidaktik der Informatik und so weiter. Und in diesem Element, das wird erst hier unten geschlossen, kommt eine Ordered List mit den Elementen 1, 2, 3. Das heißt, aussehen tut das so, ich habe hier eine Aufzählung und innerhalb der Aufzählung kommt erstens 1, zweitens 2, drittens 3, auch ein bisschen eingerückt. So funktionieren also hier die Listen. Zusätzlich ist gut zu wissen, dass die Einrückungen nur der Lesbarkeit dienen und von HTML ignoriert werden. Moment. Ich habe hier gerade ein kleines technisches Problem. Gebt mir bitte einen Moment, um das zu lösen. So, da sind wir wieder. Wichtig ist auch, dass man gegebenenfalls Entities als Sonderzeichen korrekt kodiert. Analog zu den Umlauten in der Beispieltabelle gilt das entsprechend für alle anderen Umlaute, also in der Tabelle, die gleich kommt, ist nur das Ä berücksichtigt. Das gilt für Ö und Ü, Groß- und Kleinschreibungen jeweils analog. Das Schema ist dabei immer folgendes. Ich habe das sogenannte Kaufmanns-und oder Ampersand. Dann kommt eine Kodierung für das Zeichen und ein Semikolon zur Abgrenzung. Und die Kodierung ist meist ein X und ein Y. Das X steht für das Zeichen, also zum Beispiel für A. Und Y gibt an, was mit dem A denn los ist. Wenn ich ein Ä haben will, ein großes Ä, ist das ein A mit Umlaut. Das wird Ummel geschrieben, sodass ich A Ummel, Ampersand A Ummel, Semikolon hätte für ein A, großes A mit Umlaut. Die Tabelle gibt jetzt nur eine kleine Auswahl wieder, damit man einen Eindruck kriegt. Also schon erwähnt, das große Ä ist ein großes A mit Umlaut, das kleine Ä ist ein kleines A mit Umlaut. Das A mit dem Akzent Graf ist A Grave oder Graf. Das A mit dem Akzent Aigu ist A Acute, also nicht der Aigu im Französischen, sondern das Englische Acute. Das A mit dem Circumflex ist mit einem Circ für Circumflex. Das könnte man spötteln, ob den Autoren nicht ganz klar ist, wie man das schreibt, aber so ist es jedenfalls einfach zu machen. Das norwegisch und skandinavische A mit einem Kreis drüber ist A-Ring. Es gibt die Sedil mit Sedil, Groß-C oder Klein-C üblicherweise mit der Sedil. Es gibt die spanische Tilde wie in Espanol. Oder España, das ist dann der Buchstabe hier, also das N mit Tilde. Es gibt das SZ. SZ sieht sehr seltsam aus auf den ersten Blick. Die Kodierung, warum? Das ist ein SZ, also SZ, mit Ligatur. Ligatur ist ein Element im im Textlayout, die dafür sorgt, dass das Zeichen richtig angezeigt wird. Der Euro ist über Ampersand Euro erreichbar. Wenn ich ein kleiner und größer Zeichen nicht für Text verwenden, sondern im Text verwenden will, ist es ein less oder greater than, also ein kleiner als oder größer als. Und damit ich nicht so viel schreiben muss, ist das eben ein LT für less than oder greater than GT. Und das und selber geht als Ampersand, aber nur abgekürzt zu Amp. Was gibt es noch? Tabellen. Tabellen braucht man auch relativ häufig. Die werden über das äußere Tag Table eingeleitet, also Table öffnend und schließend. Eine neue Zeile in der Tabelle ist eine Table Row, TR. Und innerhalb einer Zeile habe ich normalerweise, hier müsste Zeile stehen, habe ich normalerweise einen Eintrag und das ist entweder ein TH, ein Table Heading, eine Überschrift oder ein TD, Table Data, ein normaler Dateneintrag. Ging eben ein bisschen zu schnell. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Table, in der füge ich eine neue Zeile ein. Die hat als Heading Name. Falsch geschrieben. Und geschlossenes Heading und hat als Heading noch die ID. TH. Und hier endet diese Zeile. Endet TH. Und jetzt kommt eine neue Tabellenzeile. Die hat als Eintrag für den Namen Müller, Sven. Und als Eintrag für die ID 4711. Wenn ich das Ganze ein bisschen lesbarer schreiben will, bis auf meine Handschrift, an der wird sich hier durch die Art, wie ich am Tablet schreibe, nicht viel verbessern, kann ich das Ganze auch mit Returns und Einrückungen versehen. Also dann habe ich hier den TD, den Herrn Meier, Felix. Und habe hier meine Table Data beendet. Habe als nächsten Datensatz die ID 0815 und beende die und schließe dann mit gleicher Einrückung das TR und schließe am Ende mit gleicher Einrückung wie oben meine Tabelle. Dann habe ich entsprechend hier eine Tabelle, in der Fett als Titel Name und ID stehen. Und dann habe ich hier entsprechend Müller Sven mit 4711 und Meier Felix mit 0815. Je nachdem, wie die Voreinstellungen sind, werden auch hier entsprechend Striche beispielsweise gezeichnet, dass man entsprechend das sieht. Und wie gesagt, die Headings werden in der Regel fett dargestellt, das kann ich handschriftlich aber nicht sinnvoll simulieren. Wie funktioniert das Ganze bei Bildern? Auch Bilder sind natürlich problemlos möglich. Bilder, Images werden entsprechend als IMG abgekürzt, über das Image-Tag genutzt. Das Image-Tag bekommt eine Source, nämlich die URL, wo das Bild liegt, und sollte ein Alt, ein Alternative-Text bekommen, die alternative Beschreibung, die angibt, was in dem Bild zu sehen ist. Source gleich URL gibt also die Bilddatei an. Das kann lokal in einem lokalen Verzeichnis liegen, lokale oder absolute bzw. relative URL sein. Alt gleich Beschreibung ist insbesondere dann wichtig, wenn ich entweder mit der Maus auf dem Bild verweile und bekomme diese Beschreibung angezeigt, vor allen Dingen immer für Sehbeeinträchtigte, die die Bilder nicht sehen können, die dann eine Beschreibung bekommen, was dort denn zu sehen gewesen wäre. Also wieder für Screenreader, bitte guter Stil, immer angeben. Es gibt noch ein paar optionale Attribute, außer natürlich dem Class-Attribut, auf das wir eigentlich erst im nächsten Vorsatz näher eingehen. Nämlich kann ich die Breite und die Höhe definieren des Bildes in Pixeln. Und das ist immer dann sinnvoll, wenn ich das Bild skalieren, also nicht eine Originalgröße anzeigen will. Zum Beispiel, wenn ich will, dass das Bild, was eigentlich 1024x800 groß ist, auf 512x400 angezeigt wird. Generell ist es eine gute Idee, Breite und Höhe anzugeben, weil es bedeutet, dass der Webbrowser das Seitenlayout schneller fertigstellen kann. Er muss nicht erst warten, bis das Bild geladen ist, um rauszukriegen, wie groß ist das, sondern er weiß bereits beim Lesen, hier kommt ein Bild, welche Größe es ist und kann den Platz reservieren, auch wenn das Bild selber vielleicht noch gar nicht geladen ist. Wer jetzt sagt, naja, das Laden eines Bildes in heutigen Zeiten kann ja nicht so dramatisch lange dauern, das kommt sehr darauf an, wie groß das Bild ist, das können mehrere Megabyte groß sein, und wie gut erreichbar und schnell antwortend der Server ist, auf dem das Bild liegt. Also es kann durchaus eine Weile dauern, bis das Bild da ist. Generell ist noch zu sagen, es gibt verschiedene Bereiche, die ich in einem Dokument haben kann. Dafür gibt es zwei verschiedene Tags, nämlich Span und Div. Ein Span ist eine Spanne, also ein Bereich in einem gemeinsamen Inline-Bereich innerhalb einer Zeile oder über mehrere Zeilen. Ein Span könnte beispielsweise hier der Bereich, den ich jetzt mit den Klammern markiert habe, sein, also innerhalb eines Absatzes einfach ein durchgehender Bereich. Das ist vorwiegend auch relevant mit CSS und dem Class-Attribut. Also wenn ich sagen möchte, alles, was in diesem Span ist, zum Beispiel, alles rot und kursiv setzen, beispielsweise. Ein Div hingegen ist ein Element, was mehrere andere Unterelemente in einem Bereich entfasst und für die historische Schachtelung, Entschuldigung, die hierarchische Schachtelung, nicht die historische, der Seitenelemente dienen kann. Wobei oft es besser wäre, wenn man das Ganze über CSS lösen würde. Ich kann auch Code in meinem Dokument angeben. Das erfolgt dann über das Code-Tag. Also Code auf, der tatsächliche Code und Schließen von Code. Hierbei werden allerdings keine Zeilenumbrüche und keine Einrückungen berücksichtigt. Ich kann auch etwas als Benutzereingabe markieren. Also wenn ich dem Nutzer sagen will, im Formular müssen Sie folgenden Wert eingeben, dann wäre das als KBD, Keyboard Input, und wird üblicherweise einfach nur als Monospace, also alle Buchstaben haben die gleiche Breite, ein I ist genauso breit wie ein M, angezeigt. Und meistens die Standardoption, ich kann mit Pre-Formatted Code arbeiten, vorformatierten Code. Auch der wird in Monospace gesetzt, so wie das hier unten im Beispiel zu sehen ist, berücksichtigt aber auch die angegebenen Einrückungen und Zeilenwechsel. Das heißt, das ist eher das Element der Wahl, wenn ich jetzt wirklich Java-Code oder Ähnliches zum Beispiel angeben möchte. Noch sinnvoller wäre, wenn man das Ganze mit CSS kombiniert, indem ich zum Beispiel vordefiniere, dass das Ganze in Monospace gesetzt werden soll. Und Whitespace-Formatierung wie im Pre-Formatted Element, aber halt innerhalb eines Code-Tags, um zu sagen, dass es sich um Code handelt. Als nächstes schauen wir uns die HTML-GUI-Elemente an. Kleinen Moment. Schauen wir uns nur noch zum Abschluss des Foliensatzes über HTML, die GUI-Elemente, insbesondere die Formulare in HTML. Was gibt es dort? Es gibt verschiedene Arten von Eingabefeldern, zum Beispiel für Text und andere Werte. Es gibt Radio-Buttons und Checkboxen. Es gibt Buttons. Es gibt vordefinierte Auswahllisten und vordefinierte Auswahllisten mit einer eigenen Eingabe, also wo man selber weitere Werte eingeben kann. Alle diese Elemente gehören in aller Regel in ein Formular. Und ich empfehle sehr, auf dieser Webseite selber noch ein bisschen weiterzulesen. Da wird deutlich mehr nochmal erklärt, als das jetzt hier gemacht wird. Also HTML-Formulare, was ist das? Ein Formular dient dazu, Daten einzugeben oder auszuwählen und diese Eingabe oder Auswahl an den Server zu senden, damit der Server dann entsprechend weitere Sachen macht, die Daten speichert, Datenbankabfragen macht, gemäß der Daten, die man angegeben hat und Ergebnisse liefert oder Ähnliches. Dabei sind aber ein paar Grundregeln zu beachten. Also erstens, Formulare beginnen natürlich auch wieder mit einem HTML-Kontext und zwar mit dem Form wie Formular-Tag und enden mit Slash-Form. Zu den Sachen, die in den drei Pünktchen stehen, komme ich gleich noch. Außerdem brauchen Eingabeelemente einen Namen über das Name-Attribut, damit man eindeutig zuordnen kann, was der Nutzer eingegeben hat. Also wenn ich nach einem Vornamen und einem Nachnamen fragen würde, und nur sagen würde, Texteingabe, weiß ich nachher nicht, ob jetzt die eine Texteingabe der Vorname oder der Nachname war. Ich vergebe also entsprechend bei der Eingabe ein Name gleich Vorname, Name gleich Nachname beispielsweise, damit das eindeutig ist. Und ich kann für den Wert auch einen Wert vorgeben über das Value-Attribut. Das ist allerdings nicht immer nötig, meistens nicht nötig. Wie sieht ein HTML-Formular aus? Über das Form-Tag und Slash-Form geschlossen, mit zwei wesentlichen Parametern, nämlich Action und Method. Action gleich URL, also die erste Komponente hier, gibt die URL an die eingetragenen Werte gesendet werden sollen, wenn ich das Formular beendet habe. Das kann wieder eine normale URL sein, das heißt, es kann relativ zur Webseite sein, zum Beispiel submit.php im gleichen Verzeichnis oder ein Verzeichnis weiter oben und dann das Verzeichnis, diese Datei oder auch eine absolute URL sein. Hinter der URL steckt in aller Regel ein Skript, was die Daten erhält und passend verarbeitet. Es gibt Autocomplete noch als Option. Mit Autocomplete gleich off kann ich angeben, dass wenn das Formular erneut angezeigt wird, nicht die zuletzt dort eingetragenen Werte erneut mit voreingetragen werden. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn ich ein Kiosk-System habe, bei dem sich Nutzer registrieren. Dann möchte ich nicht, dass der nächste Nutzer, der kommt, erstmal die voreingefüllten Daten, damit zum Beispiel Name und Adresse des vorherigen Nutzers sieht. Der zweite wesentliche Parameter ist Methods und hier gibt es zwei mögliche Werte. Es gibt die Variante Get. Get bedeutet, es werden noch weitere Daten als Antwort empfangen und die werden direkt in die URL mitkodiert beim Aufruf über ein Fragezeichen. Das Fragezeichen ist der Trenner zwischen der URL, also man sieht das hier im Beispiel, die Basis-URL endet mit dem PHP, dann kommt das Fragezeichen, sagen, ab hier kommen Parameter. Und dann kommen Name gleich Wertpaare. Das hat aber den Nachteil, dass diese Daten lesbar sind und auch zum Beispiel im Serverlog als Teil der Anfrage wandern. Das heißt, im Log könnte ich nachlesen, der Nutzer heißt Georg und hat als PWD, wahrscheinlich Passwort, 4711. Der bevorzugte und meistens korrekte Weg stattdessen ist die Method gleich Post. Hier werden die Daten unabhängig von der URL übertragen, also nicht lesbar, sind auch nicht im Serverlog, sondern werden separat an den Server übertragen. Wie gesagt, meistens ist das der Weg, den wir gehen. Wie sehen die Eingabefelder jetzt aus in HTML? Das wesentliche Element, was man sich unbedingt merken muss, ist der Input. Hier gibt es Input Type gleich Text, gelb unterlegt, um zu sagen, das ist das, was den Input jetzt zum Texteingabe macht, und Name gleich Angabe des Namens. Das gibt eine einfache Texteingabezeile für Freitext. Bei diesen und allen anderen Elementen gibt es ein paar weitere optionale Attribute. Ich kann eine ID angeben. Ich kann hier die Größe angeben, wie viele Zeichen angezeigt werden. Und mit MaxLength kann ich sagen, wie viele Zeichen maximal akzeptiert werden. Es ist also völlig legitim, wenn das verschiedene Zahlen sind und wenn MaxLength größer als Size ist, dann habe ich halt ein horizontales Scrolling. Also ich habe zum Beispiel nur einen Eingabebereich, der 8 Zeichen zulässt, aber ich würde bis zu 16 Zeichen erlauben, dann muss ich halt hier entsprechend drin scrollen. Ich kann natürlich auch sagen, 16 Zeichen Size, aber nur 8 Zeichen Max Length, dann habe ich eine breite Box, die garantiert nicht zum Scrollen führt, ist aber stilistisch nicht gut. Alternative für Passworteingaben statt dem Type gleich Text, Type gleich Password, erlaubt die Passworteingabe, ist im Prinzip wie der Text, nur dass halt entsprechend Sternchen oder ähnliche Symbole, also statt dem Sternchen vielleicht auch einfach so ein, naja, mehr oder weniger runder Kreis verwendet werden, hat die gleichen optionalen Attribute. Wichtig ist, wenn ihr nicht verschlüsselt arbeitet, wird das Passwort dennoch im Klartext übertragen. Also auch bei Post, es wird im Klartext übertragen, es wird nicht vom Browser verschlüsselt. Es gibt noch ein paar Sonderformen. Es gibt Type gleich Tel für Telefonnummern. Und hier kann ich noch ein weiteres Tag, nämlich Attribut Placeholder verwenden, um zum Beispiel hier die Vorwahl von Darmstadt voreinzustellen, damit der Nutzer einfach dahinter entsprechend weiterschreiben kann. Ich kann auch sagen, ich hätte gern eine URL und gebe einfach vor, die sollen mit HTTPS anfangen. Es könnte aber auch HTTPS, Moodle, Informatik und so weiter sein. Wichtig ist, dass dieses Feld in aller Regel prüft, ob es sich um eine vollständige und valide URL handelt. Nicht eine erreichbare, existente URL, sondern eine wohlgeformte URL. Also zum Beispiel mit HTTP oder HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash am Anfang. Type gleich E-Mail. Analog für E-Mail-Adressen, prüft dann, ob das eine plausible E-Mail-Adresse ist. Also beispielsweise, wenn kein @sign dabei ist, dann ist es garantiert keine E-Mail-Adresse, wird die Eingabe so nicht akzeptiert. Zahlen kann man auch eingeben. Wir sind immer noch bei Input. Type gleich Number für Zahlen. Hier kann ich jetzt optional Sachen angeben wie Minimalwert, Maximalwert. Anfangswert für Value und Step, wenn ich eine Auswahlliste habe, wie denn die Schrittweise in der Auswahlliste ist. Und ich kann einen Schieberegler, je nachdem, hängt vom Browser ein bisschen ab, wie gut das oder ob das dargestellt wird, über den Type Range machen. Auch hier habe ich wieder Min, Max und Value, wie eben bei den Zahlen, habe aber Orient for the Orientation, nicht für den Orient natürlich, Horizontal oder Vertical, um zu zeigen, ist das ein Schieberegler, der horizontal oder vertikal angeordnet ist. Also so in etwa. Wichtig, der aktuelle Wert wird aber nicht angezeigt, da muss man sich gegebenenfalls selber drum kümmern. Und das würde dann über das Output-Element beispielsweise laufen. Es gibt eine Demo-Seite, sehr, sehr einfaches HTML, nicht wirklich schön, kein echter Inhalt, aber viele Befehle einfach einmal gezeigt. Die könnt ihr euch ansehen, die ist im Moodle-Kurs. Also die ist nicht schön, aber eventuell hilfreich. Schaut die euch einfach an, die habe ich dort entsprechend im Kurs eingestellt und betrachtet sie in eurem Browser oder in verschiedenen Browsern, um einen Eindruck zu kriegen. Wichtig dabei ist immer, um aus HTML zu lernen, einerseits ansehen, wie die Seite aussieht, andererseits Source Code ansehen, um zu verstehen, welche Befehle tatsächlich was verursacht haben. Wenn ich mehr als einen einzeiligen Text haben will, brauche ich einen Textbereich, eine Text Area. Auch die hat natürlich einen Namen. Und hier gebe ich an, wie viele Zeilen und wie viele Spalten. Rows sind die Zeilen, Columns sind die Columns, die Säulen und damit die Spalten. Hier hätte ich also drei Zeilen mit jeweils 32 Spalten oder halt drei Zeilen Eingabebreite für 32 Zeilen in der Eingabe. Auch hier gibt es optionale Attribute. Und zwar betrifft das den Zeilenumbruch, der durchgeführt wird, der sogenannte Wrap, wenn ich eben ans Ende einer Zeile gerate. Bei Wrap gleich hart werden die Zeilenumbrüche, wie sie sind, an den Server mit übertragen. Wrap gleich soft heißt, wird nicht übertragen. Wrap gleich off heißt, es gibt einen Zeilenumbruch nur, wenn du wirklich auf Return drückst. Und es gibt noch einen Read-Only, was ich auf Yes oder No setzen kann, um zu sagen, der Text ist nur lesbar und nicht editierbar, wenn es eben auf Yes gesetzt ist. So, jetzt habe ich Unmengen an Elementen für das Formular, aber ich brauche auch was, womit ich das Formular absenden kann. Und das passiert nicht über Input, sondern über einen Button mit Type Submit zum Einreichen, der auch noch einen Text hat. Meistens ist das sowas wie Absenden beispielsweise oder Jetzt registrieren, Jetzt kostenpflichtig bestellen oder Ähnliches. Und der veranlasst, wenn er gedrückt wird, dass die Formulardaten an den Server gesendet werden. Zusätzlich kann man, also diesen Button sollte man haben, sonst macht das Formular eigentlich keinen Sinn. Zusätzlich kann man, oder ist es auch nett, einen Reset-Button anzubieten, der dazu dient, das Formular zu löschen, also alle Daten zu entfernen. Und man kann auch einen allgemeinen Button haben, der den Typ Button hat und dann Aktionen im Client ausführt, also zum Beispiel JavaScript ausführt. Das wird aber in Fachdidaktik Informatik 3 nicht behandelt. Generell kann man sagen, zu HTML könnte man noch sehr, sehr, sehr viel sagen, aber sowohl für unsere Fachdidaktik der Informatik 3 als auch für die Schule wird das schnell zu umfangreich. Man kann HTML als Schülerin oder auch als Lehrkraft oder Student sehr, sehr gut selbst erkunden und testen. Es gibt echt gute Tutorials und wenn ich eine Seite sehe, die interessant gestaltet ist, gerade wenn ich auch CSS kann, kann ich einfach sagen, wie eben schon erwähnt, ich schaue mir die Seite an, ich sage, zeig mir den Quelltext und ich schaue, wie der Quelltext das verursacht hat, was ich im Browser sehe und lerne dadurch, wie bestimmte Elemente funktionieren. Zu den Themen, die ich überhaupt nicht betrachtet habe, hier zählt beispielsweise das Zeichnen mit HTML5, mit dem sogenannten Canvas-Element, dynamische Webseiten, also alles, was zum Beispiel JavaScript nutzt. JavaScript werden wir in dieser Veranstaltung gar nicht behandeln, weil das einfach zu weit führt. Und die dynamische Erstellung von Webseiten, zum Beispiel durch die Integration mit Informationen aus der Datenbank, die kommen dann im PHP-Teil und im Datenbankteil entsprechend zum Tragen. Also es gäbe noch genug zu tun. Diese Informationen müsst ihr euch bitte aber bei Interesse selbst aneignen. Es gibt wirklich viele und auch sehr gute Tutorials, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und damit haben wir den kleinen Einblick in HTML geschafft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Tag.